Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wir sind auch 5 starke Frauen. Wir haben uns zusammengeschlossen zu einem Label, werden gedruckt vom Amrun Verlag hier direkt gegenüber. Ich wink mal, die hören mich jetzt. Ja, laut. Super, eine starke Frau gibt laut. Mitgebracht habe ich euch heute die Daniela Winterfeld. Einige kennen sie vielleicht als Daniela Ohms, schreibt sie historische Romane. Und heute hat sie uns natürlich Fantastik mitgebracht, sonst wären wir nicht hier. Daniela selbst hat auch eine ganz starke Frau in diesem Buch. Und das hat es dem Buch nicht unbedingt leicht gemacht, kann das sein?
Ja, das war eins der zentralen Probleme, weil ich habe mich gewagt, ein Bad Girl zu erfinden, statt eines Bad Boys. Und das war zum Beispiel immer ein Argument, weswegen dieses Buch von großen Verlagen abgelehnt wurde. Also ich schreibe für diverse große Verlage. Dieses Buch wollte immer keiner, weil da ja ein Bad Girl drin vorkommt. Das war so einer der Gründe. Es gab auch diverse andere Gründe, die aber auch ähnlich waren. Zum Beispiel waren die Protagonisten zu jung für ein Erwachsenenbuch, aber denen passierten zu schlimme Dinge für ein Jugendbuch. Und deswegen fiel das immer aus jedem Raster. Und ich wollte dieses Buch aber unbedingt so machen, wie es sein soll und wie ich die Geschichte erfunden habe.
Und zu dem Zweck haben wir dann ein Label gegründet, um es so zu machen, weil wir es können.
Genau.
Wir müssen euch, bevor Daniela anfängt zu lesen, müssen wir euch eine kleine Warnung vorausschieben. Denn wenn ihr sehr abergläubisch seid, dann überlegt jetzt, ob ihr hier bleiben wollt. Denn dieses Buch ist verflucht.
Ja.
Erzähl uns, warum.
Ja, warum? Warum habe ich nicht so richtig rausgefunden. Und ich muss auch so ein bisschen aufpassen. Das, was ich darüber weiß, darf ich eigentlich nicht sagen. Denn eigentlich hätte ich, angenommen, diese Geschichte stimmt, dann hätte ich sie gar nicht schreiben dürfen. Und wenn ich sie schreibe, dann darf ich sie nicht veröffentlichen. Und möglicherweise war das der Grund, warum dieses Buch nun schon sehr lange in meinem Kopf existiert und auf dem Papier existiert, aber nicht als gedrucktes Buch existiert. Und wir haben uns jetzt einfach über diesen Fluch hinweggesetzt und haben dieses Buch doch rausgebracht. Und wir hoffen, dass wir diesen Fluch jetzt besiegt haben. Du hast keinen Strom mehr.
Strom mehr.
Wo ist der Techniker?
Das will uns etwas sagen.
Das ist der Fluch. Ja, sowas passiert immer im Zusammenhang mit dem Buch. Wir haben nie an diesen Fluch geglaubt, aber bis zum Schluss hat der Fluch immer wieder versucht, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das ging so weit, dass wir irgendwie 2 Wochen vor Druck des Buches plötzlich das Problem hatten, dass uns das Programm die Formatierung so komplett zerschossen hat, dass plötzlich alles durchgestrichen war und wir dann irgendwie anfangen mussten rumzutricksen, um das Dokument zu retten. Und auch der E-Book-Satz, ich habe mich echt ewig damit abgequält und dieses Programm hat einfach nicht das getan, was es sollte.
Was es sonst immer tut.
Was es sonst immer tut, nur bei mir nicht.
Soll sie einfach mal anfangen zu lesen und wir schauen, was passiert? Vielleicht knallt das Licht durch oder?
Ja, also wir sind schon ganz überrascht, dass Amazon noch lebt, nachdem wir das Buch hochgeladen haben. Wir dachten, das Internet wird jetzt gelöscht. Aber vielleicht haben wir es ja geschafft, den Fluch zu besiegen.
Hope so.
Super, jetzt habe ich das Mikro vor Augen. Nebeneinander schoben sie die Räder den Serpentinenweg bergab. Das Sonnenlicht spielte mit Nikos schwarzen Locken, zeichnete einen hellen Kranz darum und ließ sie leuchten. Nur mühsam widerstand Karen dem Drang, seinen Arm zu berühren. Da war es wieder. Dieses verborgene Etwas, das sie anzog. Inmitten seiner Worte hatte sie einen Blick darauf erhascht. Es war dunkel, verletzt und vielleicht nicht ganz ungefährlich, wenn man ihm zu nahe kam. Schnell wandte sie sich ab und sah zu den Bruchsteinmauern, zwischen denen der Weg entlang führte. An der Talseite waren sie hüfthoch, massive Schutzmauern, damit niemand von der Straße abkam. Denn die Gärten und Häuser dahinter lagen mehrere Meter tiefer. Nikos Schritte wurden schneller, als er eine weitere Serpentine umrundeten. Er lehnte sein Fahrrad an eine Mauer, sprang mit einem geschmeidigen Satz hinauf und richtete sich auf. Plötzlich lag eine Würde in seiner Haltung, die sie von ihm nicht kannte und die dennoch genauso gut zu ihm passte wie seine Traurigkeit. Ohne zu zögern, kletterte sie neben ihm auf die Mauer, stellte sich hin und erstarrte. Zu ihren Füßen ging es 6, vielleicht 7 Meter steil in die Tiefe. Doch über das Dach des Hauses hinweg konnte sie das gesamte Dorf sehen. Die Kirche am Boden des Tals erschien noch immer klein, die Häuser daneben regelrecht winzig. Bis dort unten mussten es mehr als 100 Höhenmeter sein. Doch das Gruseligste war etwas anderes. Das Tal schien enger geworden zu sein, noch tiefer und düsterer als zuvor. Vielleicht, weil die Sonne ein Stück gewandert war. Der Schatten des Berges beugte sich weit über das Dorf. Sogar die untere Hälfte der Bergseite, auf der sie sich befanden, war in Düsternis getaucht. Dort unten war der Tag bereits vorbei, während die Sonne überall sonst noch stundenlang scheinen würde. Voilà! Nico breitete die Arme aus. Alda am Ende des vergessenen Tals. Vergraben im tiefen Schatten unter der Welt. Er sah Karen an. Möchtest du das Dorf immer noch kennenlernen? Karen wurde vom Dunkel seiner Augen angezogen. Ja, sie wollte es kennenlernen. Dieses Dorf war wie er. Vorsicht! Nico packte sie an der Schulter. Karens Blick fiel in die Tiefe entlang der Mauer. War sie etwa ins Schwanken geraten? Sie musste verrückt geworden sein, ihm auf die Mauer zu folgen. Über die Gefahr hatte sie nicht einmal nachgedacht. Nico ließ sie los, ging ein paar Schritte rückwärts. In seinen Augen lag ein Funkeln. Mit dem Rücken zum Abgrund blieb er stehen und wippte auf den Zehenspitzen wie ein Turmspringer. Wusstest du, dass unser Körper immer bestrebt ist, das auszuführen, was wir uns vorstellen? Lass das! Karen lief auf ihn zu, wollte ihn festhalten. Nico lachte auf und trat zurück in die Mitte der Mauer. Also denk nicht ans Fallen, wenn du nicht fallen willst. Karen spürte den Drang, ihn zu ohrfeigen. Nico lächelte beschwichtigend und ging ein paar leichtfüßige Schritte rückwärts. Es sah aus, als wolle er tanzen, als wäre es ihm egal, dass eine falsche Bewegung sein Leben kosten konnte. Trotz der Schwüle bekam Karen Gänsehaut. Sie wollte an seinem Spiel teilnehmen, wollte mit Nico tanzen und ihm in das Dunkel folgen, in dem er sich versteckte, auch wenn sie bereits ahnte, dass diese Dunkelheit nur selten ein Spiel war und erst recht keines, das sich kontrollieren ließ. Willkommen im Dorf der Hexenkinder. Nikos Stimme klang tief. Abermals geriet sie ins Schwanken. Er war schnell, zog sie eng an seinen Oberkörper. Mit ernstem Gesicht sah er sie an, hielt sie länger, als es nötig gewesen wäre. Setz dich lieber. Nico drückte sie sanft nach unten, setzte sich neben ihr auf die Mauer und ließ seine Füße über den Abgrund baumeln. Vor ihnen lag ein kleines, teerschwarzes Holzhaus mit milchigen, zerbrochenen Fensterscheiben. Es war verlassen, der Garten verwildert. Ein Hexenhaus. Dorf der Hexenkinder? Ja, er zeigte den Berg hinauf. Das dort oben ist Burg Tiefenwald, aber es ist nicht die ursprüngliche Burg. Sein Arm schob sich weiter, deutete auf den Höhenzug rechts von ihnen. Bis Anfang des 16. Jahrhunderts gab es dort oben das Dorf Tiefenwald, um die alte Burg des Grafen von Tiefenwald herum. Aber 1515 brannte alles in einer einzigen Nacht nieder. Der junge Graf und die Gräfin starben in den Flammen, genauso wie die meisten Einwohner. Nur das Haus der Hebamme blieb verschont. Wie der Zufall es wollte, schliefen die neugeborenen Zwillingssöhne der Gräfin darin. Die Hebamme hatte die Säuglinge als Amme zu sich genommen. Nico streichelte gedankenverloren über ein Stück Moos, das auf der Mauer wuchs. Er löste es ab und drehte es zwischen seinen Fingern. Es hieß, der böse Fluch eines Hexers sei für das Feuer verantwortlich gewesen. Ein Kribbeln zog über Karens Rücken. Dorf der Hexenkinder? Der Fluch eines Hexers? Erzähl weiter. Nikos Blick glitt ins Leere, schien sich weit in die Vergangenheit zu richten, bis dorthin, wo seine Geschichte spielte. Der Name Tiefenwald blieb jahrzehntelang mit dem Unglück verbunden und die Menschen mieden die Gegend um das verbrannte Dorf. Währenddessen wuchsen die beiden Grafensöhne bei ihrer Amme auf. Kaum jemand wusste, dass sie überlebt hatten. Erst als sie erwachsen waren, erhob einer von ihnen Anspruch auf das Land seines Vaters. Er war der rechtmäßige Lehenserbe und niemand sonst wollte die Ruine und das bergige Waldgebiet haben. Nicht einmal die alte Silbererzmine, die ebenfalls zu dem Lehen gehörte. Nico deutete auf eine Stelle des Waldes, an der nichts Auffälliges zu sehen war. Vermutlich der Ort, an dem die Mine lag. So wurden dem Grafensohn das Lehen zugesprochen. Er suchte sich Arbeitskräfte aus Gegenden, wo man den Namen Tiefenwald noch nie gehört hatte, bezahlte ihnen guten Lohn und ließ sie eine Siedlung auf seinem Land errichten. Auch die Silbererzmine nahm er wieder in Betrieb. Als er genug Vermögen beisammen hatte, errichtete er die neue Burg dort oben auf dem Berg. Aber die Einheimischen mieden sie genauso wie die Ruinen der alten Burg. So lebte der Graf mit seinen Lohnarbeitern wie ein Einsiedler. Nach und nach entstanden Gerüchte darüber, wer oder was er eigentlich war. Die Menschen fragten sich, warum das Feuer ihn und seinen Bruder verschont hatte. Warum die Zwillinge von dem Fluch des Hexers ausgenommen worden waren. Und schließlich fingen sie an, ihn als Hexengrafen zu bezeichnen. Für manche war er sogar der Teufel in Person. Der Hexengraf. Karens Herz pochte wild. Die Abendsonne wanderte immer weiter auf die Burg zu, brachte die linke Seite des Gemäuers zum Glühen, während die rechte von undurchdringlichen Schatten verhüllt wurde. Manche der Türme waren schief, die Burg eines Hexers also. Zu dieser Zeit verfolgte die Inquisition Hexen und Zauberer durch ganz Europa. Viele von ihnen flüchteten in die dichten Wälder des Harzes, bis sich ihre Spuren in dem Gebiet des Grafen verloren. So entstand das Gerücht, er würde die Hexen an einem geheimen Ort verstecken. Vor allem sein Zwillingsbruder brachte die Menschen auf solche Ideen. Er war ihnen noch um vieles unheimlicher als der Graf. Schon während seiner Kindheit soll er tagelang im Wald verschwunden sein. Als Erwachsener wurde er manchmal über Jahre nicht gesehen. Außerdem tauchten Bedienstete des Grafen in den umliegenden Dörfern auf, um Essen und Kleidung zu kaufen. Beides in einem Maß, das für die wenigen Bewohner der Burg unangemessen erschien. Und schließlich beobachtete jemand, wie größere Mengen dieser Waren in den Wald gebracht wurden. Die Menschen aus den umliegenden Dörfern waren bald davon überzeugt, dass der Graf einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte und in seinem Auftrag die Hexen beherbergte und schützte. Die Inquisitoren hatten schließlich leichtes Spiel, die Menschen zusammenzurotten, um das Hexenversteck aufzuspüren. Denn der Kirche war es schon lange ein Dorn im Auge, dass ihnen immer wieder Hexen in den Harzer Wald entwischten. Zahlreiche Menschen aus allen Dörfern der Umgebung durchkämmten die Wälder rund um Burg Tiefenwald. Doch sie fanden nichts. Stattdessen gerieten sie in noch größere Aufregung. Jemand wollte gesehen haben, dass die Hexen sich in wilde Tiere verwandelten. Sobald man ihnen auf den Leib rückte, und so veranstalteten sie eine Treibjagd von nie dagewesenem Ausmaß, um sämtliche Waldtiere zu töten. Karen schloss die Augen. Sie lauschte auf die Vogelstimmen, die sie eben noch gehört hatte, doch jetzt waren sie still. Ein ganzer Wald ohne Tiere? Was, wenn es bis heute so wäre? Nur einen Ort gab es noch, den sie bei ihrer Suche ausgelassen hatten. Es war ein bewaldetes Tal, das an drei Seiten von steilen Bergen umrahmt wurde. Weil es so eng und tief war, konnte der Abstieg lebensgefährlich werden. Der einzige Zugang von der vierten Seite verlief durch eine schmale Schlucht, sodass man das Tal nur über einen langen Umweg erreichen konnte. In den Jahrhunderten zuvor hatte man es für so unbedeutend gehalten, dass man ihnen noch nicht einmal einen Namen gegeben hatte. Doch für die Hexen war es ein ideales Versteck. Der Weg bis zur Hölle konnte von dort aus nicht mehr weit sein. Karen riss die Augen wieder auf. Sie musste Nico ansehen, um die Realität wiederzufinden. Doch sein Blick war in weite Ferne gerückt. Sein Gesicht so blass, als wäre er dort, als würde er vor sich sehen, was er beschrieb. Nachts und bei Nebel hing ein schauriges Flüstern über dem dunklen Tal, wie von unzähligen Stimmen, die es nicht wagten, laut zu reden. Seltsame Gestalten kletterten von den Bergen abwärts, menschenähnliche Wesen, deren Umrisse flackerten, bis sie sich im Nebel auflösten. Hexen. Dort unten im Tal lebten Hexen. Sie machten sich unsichtbar, wandelten in ihrer Tarnung durch die Dörfer und sprachen böse Flüche. Nico klammerte die Hände um den Rand der Mauer. Ein gewaltiger Schauer lief durch seinen Körper, als kämpfe er gegen unsichtbare Mächte. Wie ein Medium. Der Gedanke trieb eine Gänsehaut über Karens Rücken. Konnte er wirklich sehen, was er erzählte? Sie griff nach seiner Hand, um ihn zurückzuholen. Nico fuhr herum, doch sein Blick blieb leer. Die Inquisitoren fackelten nicht länger. Ein weiteres Mal riefen sie alle kampffähigen Männer zusammen. Noch in derselben Nacht wurde das Tal gestürmt. Durch die hastige Aktion wollte man den Hexen keine Chance lassen, sich vorzubereiten, hoffte darauf, sie im Schlaf zu überraschen. Nico sprang auf, entriss ihr seine Hand. Karens Gedanken wirbelten durcheinander. Sie bemühte sich, in die Gegenwart zurückzukehren. Nikos Stimme wurde lauter, stieß sie erneut in die Geschichte. Über 300 Männern mit Fackeln und Waffen fielen dort unten ins Tal ein, in einer langen Kette, der niemand entkommen konnte. Tatsächlich fanden sie ein ärmliches Dorf aus Holzverschlägen und Baumhütten. Doch sie prüften nicht nach, wer in ihnen lebte. Überhastet hielten sie ihre Fackeln an den Reisig und steckten sämtliche Hütten in Brand. Wo auch immer jemand entkam, griffen sie an und töteten alles, was sich bewegte. Bald war das Tal erfüllt vom Lodern des Feuers, von den Schreien der Sterbenden. Aber keiner der Angreifer achtete auf den Klang der Stimmen. Niemand wollte darüber nachdenken, wen sie jagten. Erst im Morgengrauen des nächsten Tages, als die Schreie der Sterbenden verstummt waren und den Männern klar wurde, dass ihre Gegner schon seit Stunden schwiegen, erkannten sie im ersten schwachen Licht, wen sie am Ende des engen Tals zusammengetrieben hatten. Eine Reihe von abgemagerten, teils kranken Kindern, in zerrissenen Kleidern und mit verrußten Gesichtern, keines von ihnen älter als 12 und einige, die gerade erst laufen konnten. Sie alle starrten aus ängstlichen Augen, die schon so viel Grausamkeit gesehen hatten, dass sie nicht einmal mehr weinen konnten. Nico geriet ins Schwanken, fing sich gerade noch und sprang zurück auf die Straße. Er kam auf Karen zu und blieb bei ihr stehen. Auf einmal sah sie es vor sich, eine Horde von brüllenden Männern mit Fackeln und Forken, um sie herum der dunkle Wald und vor ihnen die Kinder. Der Graf war außer sich, als er auf seinem Pferd zwischen den Männern auftauchte. Stumme Wut sprach aus seiner Haltung, aus seinem Gesicht, aus dem forschen Trab, mit dem er die Menge zerteilte. Vor den Kindern brachte er sein Pferd zum Stehen. Plötzlich war es totenstill, bis sich die Stimme des Grafen erhob. Seht her, wen ihr in dieser Nacht gejagt habt. Unschuldige Waisenkinder, deren Eltern gestorben sind oder die verstoßen wurden, weil die Mittel fehlten, um sie zu ernähren. Monate und Jahre lang irrten sie umher, mussten betteln und stehlen und wurden von überall wieder vertrieben. Sie wären verloren gewesen, hätte ich sie nicht aufgegriffen und an diesem Ort versteckt. Ich habe dies getan, weil ich selbst einst ein Waisenkind war. Ich selbst habe nur durch die Barmherzigkeit anderer überlebt. Also habe ich mich dieser Kinder angenommen. Karen blinzelte. Nico war in die Rolle des Grafen geschlüpft, sprach mit seiner Stimme und rief die Worte, als ständen sie inmitten des brennenden Waldes. In dieser Nacht, rief der Graf, und seine Stimme hallte wieder von den Felsen der Berge und überschlug sich in ihren Ohren. In dieser Nacht haben es Herren der Kirche gewagt, unschuldige Kinder zu jagen, und ihr alle seid zu ihren blinden Handlangern geworden. Jetzt frage ich euch, im Angesicht dieser Kinder, glaubt ihr noch immer, ihr hättet gegen das Böse gekämpft? Denkt ihr nicht vielmehr, dass es die heilige Pflicht der Kirche gewesen wäre, sich dieser Waisenkinder anzunehmen? Noch immer sah Karen die Kinder vor sich. Die Kleineren klammerten sich an die Arme der Größeren. Unter Ruß und Blut waren ihre Gesichter betörend schön. Genauso schön wie das Gesicht des jungen Grafen, der vor ihnen stand und versuchte, die Waisen zu retten. Mit seinen Worten strömte Magie durch den Wald, breitete sich über sie und wickelte sich um ihr Herz. Was er sprach, war die Wahrheit. Was er wollte, musste getan werden. Sie selbst sollte es tun. Überall hin würde sie ihm folgen. Karen rang nach Luft. Der junge Mann vor ihr war nicht der Graf. Es war Nico. Er erzählte eine Geschichte.
Ton bitte. Wow, das ist, es gibt Hexen, Hexenverfolgung, Flüche, das Ganze verbunden mit unserer Realität. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es geht sehr tief in die Psyche ihrer Figuren rein.
Es wird sehr, sehr düster. Was hat dich denn dazu inspiriert?
Was mich dazu inspiriert hat? Ich mag einfach so menschliche Abgründe. Die Frage, was hinter den Dingen steht. Und es war letztendlich auch mein Ansatzpunkt, dieses Buch zu schreiben. Ich wollte Fantasy schreiben, die aber so angelegt ist, als würde es wirklich passieren. Und meine grundlegende Frage war die, angenommen, irgendjemand von uns hier hat besondere Fähigkeiten. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, was für Fähigkeiten das sind. Was würde als erstes passieren, wenn wir mit besonderen Fähigkeiten in dieser Welt rumlaufen würden? Naja, niemand würde uns das glauben. Und wir selbst würden uns das auch nicht glauben, sondern was wahrscheinlich passieren würde, ist, dass wir uns, dass man uns für verrückt halten würde. Und das ist letztendlich der Ansatzpunkt dieser Geschichte. Und dadurch geht es zwangsläufig stark in die psychologische Richtung, weil das immer miteinander verknüpft ist. Einerseits die Fantastik, andererseits die psychologischen Sachen, die dahinter stehen und die so aussehen auf den ersten Blick, als wäre Nico psychisch krank und das Mädchen, in das er sich später verliebt, ich verrate jetzt erstmal nicht, welche das ist, ebenfalls. Und genau.
Ja, ich darf sagen, dass dir das sehr gut gelungen ist, Daniela, weil ich habe tatsächlich in meinem Leben schon verdammt viel Fantasy-Fantastik gelesen, aber sowas noch nicht. Das war wirklich einmalig. Gibt es Fragen im Publikum? Ganz bestimmt. Jetzt trauen sie sich alle nicht. Keiner sagt was, aber meistens kommt dann doch noch jemand.
Keine
die trauen
Fragen.
Sich nicht.
Die haben
keine
Angst Fragen,
vor dem Fluch. Aber ich habe noch eine Frage. Es gibt nämlich auch eine super schöne Geschichte zu diesem Buch. Die hast du uns gestern Abend nach ein bisschen Wein erzählt. Würdest du sie uns bitte noch mal erzählen? Wie war das, als du im Jugendcamp warst?
Ja, ich habe, als ich diese Geschichte erfunden hatte, aber noch nicht geschrieben hatte, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der mir sehr gut gefiel und wir kamen so ins Gespräch und er fragte, was ich mache und ich so, ich will Schriftstellerin werden. Und das ist immer eine super Frage, wenn die jemand stellt und da kann man unheimlich viel zu erzählen, wenn man Schriftstellerin werden will und er dann so, ja, was schreibst du denn so? Und ich so, ja, dann habe ich angefangen zu erzählen. Und ich glaube, es ging so los abends um 8 und dann habe ich angefangen. Dieses Buch ist der erste Teil einer Trilogie und ich hatte damals schon alle 3 Teile im Kopf. Und dann habe ich angefangen zu erzählen und zu erzählen und ich habe einfach alles erzählt. Und dieser junge Mann hat mir die ganze Nacht lang zugehört. Irgendwann morgens um 6 war ich fertig mit Erzählen. Ich konnte nicht mehr, also es kam kaum noch was aus meinem Mund an Stimme, weil ich komplett heiser geredet war. Und genau, und in dieser Nacht haben wir uns verliebt. Das ist jetzt 18 Jahre her und wir sind jetzt seit 18 Jahren ein Paar, haben 2 Kinder zusammen und genau.
Ja, das passt hervorragend in der Zeit. Wenn wir euch neugierig machen konnten, dann könnt ihr das Buch beim Signierstand erwerben, euch signieren lassen. Ich hoffe, wir sehen uns da.
Genau. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.